Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
Felix.
David.
Heute begeben wir uns in die Zeit des Kalten Krieges. Es geht um Spionage. Genauer gesagt um den wohl bekanntesten Spionagefall der deutschen Geschichte, nämlich um den Fall Guillaume.
Günther Guillaume, über den ist einst Willy Brandt gestürzt.
Ja, 1974 ist das. Und um kurz deutlich zu machen, wie damals über den Fall gedacht wurde, lese ich dir kurz einen Ausschnitt aus dem Spiegelartikel vom 28.04.1974 vor. Genauer gesagt den Anfang. Da steht folgendes, Zitat, eine Woche bevor die erste offizielle ständige Vertretung der Deutschen Demokratischen Republik in Bonn eröffnet werden soll, hat der inoffizielle ständige Vertreter der DDR beim Bundeskanzler seinen Platz räumen müssen. Im Vorzimmer von Willy Brandt im ersten Stock des Bonner Palais Schaumburg residierte bis zu seiner Verhaftung am vergangenen Mittwoch Günther Guillaume, 47, persönlicher Referent des Kanzlers für Parteiangelegenheiten, Hauptmann der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ostberliner Ministeriums für Staatssicherheit, MFS. Ein Mann, der alles wusste. Guillaume, geführt von der Hauptverwaltung Aufklärung HVA des MFS, Abteilung BRD-Parteien, Unterabteilung SPD, war darauf angesetzt, die größte Regierungspartei, ihren Vorsitzenden Willy Brandt und die Regierungszentrale im Bundeskanzleramt auszuforschen. Er erfüllte seine Aufgabe umfassend und gewissenhaft seit 1970. Der biederwirkende SPD- und SED-Genosse, von den zuständigen Bundesbehörden nach 3 Sicherheitsprüfungen für die Stufe streng geheim lizenziert, kannte mit Ausnahme speziell militärischer Vorgänge nahezu alle Bonner Regierungsgeheimnisse.
Das war natürlich eine schwere Blamage für die Regierung, für Brandt, für den BND und für alle, die sowas hätten verhindern können. Und der Auslöser für eine schwere Regierungskrise, für die Guillaume-Affäre.
Hier noch ein weiterer Auszug aus demselben Artikel, Zitat, Günther Guillaume hörte alles, sah alles, war immer dabei. Die DDR war über Gedanken des Kanzlers, über Interna der Bundesregierung und der SPD rascher und umfassender unterrichtet als die Mehrzahl der Bonner Minister und Spitzensozialdemokraten. Ein Experte aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, Zitat, kein Gespräch unter Spitzenpolitikern der Regierung in Bonn, bei dem er nicht dabei war oder von dem er nichts Genaues hätte erfahren können, Zitat Ende.
Demnach sind die DDR und die Sowjetunion jahrelang über alle Details der bundesdeutschen Regierungsarbeit auf höchster Ebene informiert gewesen. Eine Katastrophe. Also nicht nur für die Regierung, sondern auch für das Land und nicht zuletzt auch für seine Verbündeten von der NATO.
Ja, so liest sich das. Und der Spiegel ist ja nur ein Beispiel. Die Presse ist sich in dieser Darstellungsweise einig. Überall erscheint Guillaume als Superspion, der einfach alles mitbekommen hat. Die Bild bezeichnet ihn als Schatten des Kanzlers. Aber so war's nicht.
Es war alles ganz anders. Und wie es war, das erzählst du uns jetzt.
Genau. Es geht jetzt also um Guillaume und um die Frage, wie groß die Rolle eigentlich war, die er als Spion in der Bundesrepublik gespielt hat. Und damit steigen wir einfach mal bei seiner Geburt ein. Günther Guillaume wird am 01.02.1927 in Berlin geboren. Seine Eltern wohnen im Prenzlauer Berg. Das ist damals ein Arbeiterviertel.
Ja, das muss man heute wirklich dazu sagen, dass man da früher gewohnt hat, wenn man nicht so viel Geld hatte. Ich selber habe jahrelang in einer kleinen Wohnung direkt an der Grenze zum Prenzlauer Berg gewohnt, in Friedrichshain. Das war in einer Zeit, in der sich der Prenzlauer Berg schon mauserte, aber auch dort längst noch nicht alles saniert war und man in Berlin noch sehr leicht eine Wohnung bekommen und noch sehr günstig wohnen konnte, selbst in den angesagteren Bezirken.
Wer sich im heutigen Berlin auskennt, der weiß, dass sich das schon längst geändert hat. Wobei inzwischen eigentlich kein Bezirk mehr bezahlbar ist.
Der Prenzlauer Berg ist immer noch sehr angesagt. Wenn auch mittlerweile eher ökoschick als alternativ. Wir sind da zu Studienzeiten oft gewesen, heute eher nicht mehr so oft.
Ja, die Menschen in den späten 20er und 30er Jahren haben bekanntlich deutlich schwerwiegendere Probleme als wir heute. Guillaumes Eltern haben nicht viel Geld, der Vater arbeitet als Pianist in Bars und Kinos und spürt die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in aller Härte. Auf diese Weise landet er bei den Nationalsozialisten und freut sich entsprechend sehr über Hitlers Machtergreifung. Unter den Nazis verdient er sich sein Geld dann als Sachbearbeiter im Gau-Personalamt. In der Atmosphäre geht Günther Guillaume zur Volksschule, wo er sehr gute Noten hat und macht danach eine Ausbildung als Fotolaborant. Als 17-Jähriger wird er dann NSDAP-Mitglied, das ist 1944. Da werden alle Parteieintritte auf einen Tag gelegt, nämlich auf Hitlers 55. Geburtstag. Vielleicht weißt du was zu den Eintritten von 1944?
Ja, das war dieser bei vielen nicht ganz freiwillige Massenbeitritt, um die Kriegsverluste auszugleichen. Das war eines dieser seltsamen Führergeschenke. Da schenkte sich ein Jahrgang dem Führer, so nannte man das damals. Da gab es einige später wirklich wichtige Figuren, die auf diese Weise eben auch mit 17 Jahren Parteimitglieder wurden, ob sie wollten oder nicht.
Richtig. Zum Beispiel der große Dieter Hildebrandt, Martin Walser und auch Genscher und Horst Ehmke, die in unserer Story heute noch eine Rolle spielen werden. Als junger Mann kommt Guillaume also in die NSDAP und dann in den Krieg. Als der Krieg beendet wird, ist er in Dänemark. Es folgen 6 Wochen Kriegsgefangenschaft und ein paar Monate später die Rückkehr nach Prenzlberg.
Wo inzwischen die Sowjets waren.
Ja, aber noch kann er sich zwischen West und Ost natürlich frei bewegen. Und so spielt sich sein Leben erstmal in mehreren Sektoren der Stadt ab. Dort, wo er seine Ausbildung gemacht hat, wird er jetzt Juniorpartner und er ist jetzt viel als Fotograf unterwegs. Dabei ist er sehr extrovertiert, knüpft schnell Verbindungen und er ist bei Frauen sehr erfolgreich.
Da ist die Grundlage für das Agentendasein ja praktisch schon in die Wiege gelegt.
Ja, so könnte man sagen. In der Familie geht es währenddessen übel weiter. Guillaumes Vater kommt aus der Gefangenschaft zurück, stellt fest, dass seine Frau eine neue Beziehung begonnen hat und bringt sich um. Guillaume zieht nach West-Berlin und hat von nun an ein eher schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter. Neben seiner Arbeit entdeckt er jetzt den politischen Aktivismus für sich. Und zwar schließt er sich der sogenannten Weltbürgerbewegung an. Die ist von dem US-Amerikaner Gary Davis gegründet worden. Der war Hollywood-Schauspieler und im Krieg dann Bomberpilot. Und als der Krieg vorbei ist, wird er zum Friedensaktivisten. Genauer gesagt will er damals erreichen, dass sich die Nationalstaaten auflösen und alle Menschen Bürger eines einzigen großen Gemeinwesens werden. So sollen Kriege in Zukunft verhindert werden. Und in dem vom Krieg zerrissenen Europa gibt es viele, die diese Idee gut finden. Dazu gehört auch Guillaume. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner will er der Bewegung in Berlin einen Wachstumsschub bescheren. Er organisiert eine Pressekonferenz, über die dann auch in der Presse berichtet wird. Aber das ist nicht die Endstation seiner politischen Entwicklung.
Beginnt jetzt schon die Abwendung vom Westen und die Annäherung zur Sowjetunion und zur DDR?
Irgendwie schon, aber anfangs sicherlich nicht bewusst. Guillaume ist in erster Linie Friedensaktivist und als solcher kommt er irgendwann zum sogenannten Groß-Berliner Komitee der Kämpfer für den Frieden. Das passt äußerlich weiterhin zu seinen pazifistischen Zielen, aber das Komitee steht eben nicht zwischen den Fronten, sondern fordert die Abrüstung im Westen, während die Absichtserklärungen der Sowjetunion prinzipiell geglaubt und gut geheißen werden. Und da macht Guillaume jetzt mit, aber noch nicht, weil er jetzt plötzlich sowjetische Ideologie gut findet, sondern weil er für den Frieden kämpfen will. Dazu kommt, dass es in seiner Natur liegt, zu Netzwerken, sich überall einzuschalten und auf diese Weise nach Bestätigung zu suchen.
Entsprechend führt das Engagement in der einen Organisation zum Engagement in der nächsten Organisation und eine Podiumsdiskussion zur nächsten und irgendwann ist er in der SED.
Sozusagen. Es kommen wirklich bald SED-nahe Organisationen dazu, in denen er sich engagiert und die Organisation Gehlen hat ihn auch bald auf dem Schirm.
Die hatten wir ja in der Folge zur Rattenlinie schon erwähnt und zuletzt auch ganz kurz am Rande in der Kosovo-Folge. Aus der Organisation Gehlen geht dann später der BND hervor, der Bundesnachrichtendienst.
Genau. Der westdeutsche Geheimdienst sieht in Guillaume einen Propagandisten, also ein Sprachrohr der Sowjetunion und der DDR.
Okay, aber irgendwann muss er denn ja wieder in den Osten gezogen sein. Und dann muss er da so lange geblieben sein, dass er als unbeschriebenes Blatt wieder im Westen auftauchen konnte.
Richtig. Und das beginnt mit seiner Ehe. Im Herbst 1950 lernt Guillaume nämlich Christel Bohm kennen. Die ist Sekretärin beim besagten Groß-Berliner Komitee der Kämpfer für den Frieden. Die beiden heiraten ein halbes Jahr später und ziehen nach Brandenburg um. Da wird jetzt Guillaume nicht gleich zum Spion, aber man kann gut erkennen, welche Qualitäten ihn später auch in der Frankfurter SPD so weit bringen werden. Er kann durch seine umtriebige Art einfach in jedem neuen Umfeld Wurzeln schlagen und einen sehr effektiven Ehrgeiz entwickeln.
Im Grunde macht ihn ja allein diese Eigenschaft schon zu einem blendenden Spion, um John le Carré zu zitieren. Ich habe das gleichnamige Buch gerade gelesen. Er kann sich überall anpassen und er ist immer schnell mit allen bekannt und beliebt und engagiert bei der Sache, egal was er sich gerade auf die Fahne schrieb.
Das stimmt. Nur können auf diese Weise durchaus auch widerstreitende Loyalitäten entstehen, aber dazu gleich mehr. Jetzt in Brandenburg wird Guillaume jedenfalls zum stolzen DDR-Bürger. Er engagiert sich nicht mehr nur für pazifistische Ziele, sondern für die politischen und ideologischen Ziele der DDR im Allgemeinen. Er hat aber dabei durchaus auch seine Karriere im Kopf. Und diese beginnt in einem Schulbuchverlag. Dort tut er sich weiterhin durch sein Engagement hervor. Und so kommt es wohl, dass ihn ein Abteilungsleiter dem Ministerium für Staatssicherheit als IM vorschlägt.
Also als sogenannten informellen Mitarbeiter der Stasi. Das heißt, jetzt klopft die Stasi bei ihm an und fragt ihn, ob er nicht mitmachen möchte.
Genauer gesagt machen das die Leute vom IWF. also nicht vom Internationalen Währungsfonds, sondern vom sogenannten Institut für wirtschaftswissenschaftliche Forschung.
Und hinter diesem Institut verbirgt sich die Stasi oder eine Unterabteilung der Stasi?
Ja, das Institut für wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist der Name des Auslandsgeheimdienstes der DDR in den frühen 50ern. Und dieser Auslandsgeheimdienst tritt eventuell schon 1952 an Guillaume heran. In dem Fall wäre das IWF da noch direkt dem Politbüro unterstellt gewesen. Ab 1953 gehört es dann zur Stasi, die ebenfalls ab 1953 Staatssekretariat für Staatssicherheit heißt und dem Innenministerium der DDR unterstellt wird.
Ja, für mehrere Jahre ist die Stasi kein eigenes Ministerium. Das hatte wiederum was mit dem 17. Juni zu tun.
Ja, richtig. Das Politbüro sieht die Schuld für den Aufstand auch in einem Versagen der Stasi. Deswegen wird sie dem Innenministerium unterstellt. Jedenfalls beginnt Guillaume jetzt mit den ersten Probeaufträgen für das IWF. Das IWF heißt jetzt aber schon nicht mehr IWF, sondern erst Hauptabteilung 15 und dann ein paar Jahre später Hauptabteilung A, kurz HVA. Als HVA kennt man den Auslandsgeheimdienst der DDR, deswegen sage ich ab jetzt HVA, unabhängig davon, wie der Laden gerade hieß.
Ist okay. Was hat man sich denn unter Probeaufträgen vorzustellen? Was musst du jetzt tun, um seine Fähigkeiten als Spion unter Beweis zu stellen?
Als IM ist er als Spitzel aktiv, unter anderem auch im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Das ist der Dachverband der ostdeutschen Gewerkschaften. In dem engagiert sich Guillaume und weil der Gewerkschaftsbund auch Fahrten in den Westen unternimmt, wird er vom Auslandsgeheimdienst der DDR überwacht. Alle Organisationen, die sogenannte Westarbeit betreiben, sollen nämlich unterwandert werden.
Okay, das heißt, Guillaume spioniert erstmal in erster Linie Kollegen aus, wie das ja viele IM gemacht haben. Aber als Geheimagent in den Westen geht er zu dieser Zeit noch nicht.
In gewisser Weise schon. Er ist im Rahmen seines öffentlichen Engagements immer wieder im Westen. Und bei dieser Gelegenheit soll er auch Informanten anwerben. Das sind wohlgemerkt alles Leute, die er sich nicht selber sucht, sondern die ihm vorher genannt werden. Und diese Testphase dauert ungefähr 1,5 Jahre. Der historische Kontext ist dabei nicht unwichtig. Ich habe ja gerade erwähnt, dass der Stasi von der SED-Führung eine beträchtliche Mitschuld am 17. Juni zugeschoben wird. Das hat wie gesagt zur Folge, dass die Stasi dem Innenministerium unterstellt wird. Es hat aber auch zur Folge, dass 100 neue Agenten eingestellt werden sollen. 75 davon für die sogenannte Westarbeit. Von diesem Zeitpunkt an wächst die HVA immer weiter und wird immer wichtiger. Und das ist der Kontext von Guillaumes Einstellung.
Er ist Teil dieser großen Einstellungswelle, dieser 100.
Genau. Und seine Bewährungsproben hat er nun alle bestanden. Das heißt, man kann sich bei der HVA langsam Gedanken darüber machen, was Guillaumes dauerhafte Aufgabe sein soll. Man entscheidet sich auf jeden Fall, ihn im Westen zu stationieren. Dafür muss auch seine Frau hinzugezogen werden und zur Spionin gemacht werden.
Das heißt, bisher hatte Guillaume alles vor ihr geheim gehalten.
Ja, Christel hat gedacht, er wäre immer für den Verlag oder den Gewerkschaftsbund unterwegs. Jetzt wird sie also eingeweiht und sie erklärt sich bereit mitzumachen. Dafür wird sie extra von Guillaumes Chef bearbeitet, der dafür zu geschickter emotionaler Manipulation greift. Und zwar war Christels Adoptivvater gebürtiger Holländer und wurde von den Nazis inhaftiert und körperlich und seelisch gebrochen. Guillaumes Chef Laufer erklärt Christel jetzt, dass ihre Aufgabe im Westen Teil des Kampfes gegen den Faschismus ist und dass sie damit ihren Vater ehren kann. Sie erklärt sich also bereit, ebenfalls für die HVA zu arbeiten und somit kann jetzt ernsthaft mit der Planung begonnen werden.
Die Unterwanderung wird vorbereitet, der Einsatz im Westen wird vorbereitet.
Ja. Aber wirklich nicht ansatzweise so, wie sie dann zustande gekommen ist. Guillaume soll Informanten in der SPD anwerben und betreuen. Das heißt, er soll sich eigentlich unauffällig am Rand des Geschehens bewegen, Informationen nicht selber sammeln, sondern nach Ostberlin weiterleiten. Christel soll dabei wohlgemerkt nicht seine Kollegin sein, sondern seine Untergebene. Seine Sekretärin, wenn man so will.
Er soll also eigentlich Agenten führen, aber nicht direkt selber spionieren. Aber irgendwie landet er denn ja im Kanzleramt, unter seinem richtigen Namen, wenn ich das richtig verstehe. Also er heißt wirklich Günther Guillaume und er geht auch als Günther Guillaume wieder in den Westen.
Ja, richtig. Das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich. Der Grund ist der, dass Christels Mutter naturalisierte Niederländerin ist. Das heißt, sie kann ohne großen Aufwand in den Westen reisen und dann Günther und Christel nachholen, ohne allzu viel Bürokratie.
Also durch Familiennachzug.
Genau. Vorher kommt jedenfalls dann noch die Agentenausbildung, das heißt der Umgang mit toten Briefkästen, mit Geheimtreffs, mit Deckadressen und Decktelefonnummern, mit sogenannten Containern und mit dem Agentenfunk.
Und mit Kugelschreibern, die Giftpfeile schießen kann.
Ja, das Spektakulärste an der Ausbildung ist wahrscheinlich die Belehrung, wie man Verfolger abschüttelt. Ansonsten sind die für die Guillaumes geplanten Tätigkeiten wirklich so weit von James Bond entfernt, wie man sich nur vorstellen kann. Allerdings muss man sagen, dass die HVA innerhalb des riesigen Geheimdienstkomplexes der DDR immer einen besonderen Ruf hat. Intellektueller, weltmännischer, großspuriger und letztlich schlicht besser aufgestellt als die anderen Abteilungen. Insofern ist ein gewisses Maß an James-Bond-Flair trotzdem vorhanden.
Also kam vielleicht doch mal der ein oder andere Handschuhflammenwerfer zum Einsatz.
Ja, möglich. Also kommen wir zurück zu Guillaume. Der soll, wie gesagt, Informanten in den Reihen der SPD betreuen. Dafür ist innerhalb der HVA die Abteilung 2, Parteien und politische Organisationen in der Bundesrepublik, zuständig. In dieser wiederum das Referat 4, das ist speziell für die SPD da. Und natürlich ist dieses Referat 4 innerhalb der Abteilung 2 das wichtigste Referat, weil die SPD die besondere Aufmerksamkeit der HVA genießt. Soll heißen, sie ist für die HVA wichtiger als CDU und FDP. Du kannst dir denken, warum?
Ich könnte mir vorstellen, dass es für HVA-Agenten etwas leichter war, Informanten in der SPD zu finden als in der CDU oder in der FDP.
Genau. Selbstverständlich gibt es auch in der SPD sehr große Vorbehalte der SED gegenüber, aber trotzdem findet sich eher mal ein Genosse, der aus Sympathie Informationen preisgibt, als dass sich jemand aus der CDU oder FDP dazu bewegen lassen würde. Bei CDU und FDP muss die HVA eher Geld auf den Tisch legen, wenn sie einen Informanten gewinnen will. Und aus Sicht der SED hat die SPD immer noch das Potenzial, sich der SED anzunähern. Dabei setzt man besonders große Hoffnungen auf den linken Flügel der Partei. Der könnte es ja vielleicht mit Hilfe aus Ostberlin schaffen, die SPD auf einen neuen Kurs zu bringen. Die SED-Führung und Stasi sprechen gern von den fehlgeleiteten Klassengenossen.
Das erinnert mich doch sehr stark an die Genossen, die Irren, aus unserer Folge zu den Roten Brigaden.
Genau. Und diesen irrenden Genossen soll sich jetzt Guillaume annehmen, indem er Ostberlin über Parteiinterner informiert. Das wird er, wie gesagt, von Frankfurt aus machen. Die Wahl der Stadt hat man den Guillaumes selbst überlassen, aber Frankfurt eignet sich wirklich perfekt für die Mission. Da ist viel Verwaltung, da sind die Banken, da ist der wichtige Flughafen. Frankfurt platzt aus allen Nähten, wirtschaftlich und auch was den Zuzug betrifft. Dazu kommt, dass die Stadt fest in SPD-Hand ist. Über die SPD in Hessen haben wir ja schon mal geredet, in der Folge über Elisabeth Selbert und über das Grundgesetz. Wenn man damals in Frankfurt im öffentlichen Dienst was werden will, dann muss man in der SPD sein.
Das erinnert mich ganz stark an Bremen.
Das mag wohl angehen. Und auch die Linken, von denen sich die SED einen Umschwung in der SPD verspricht, sind in Frankfurt. Die Frankfurter Schule heißt nicht umsonst so, wie sie heißt. Und der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS ist sehr präsent in Frankfurt, noch bevor es in West-Berlin richtig zur Sache geht.
Noch ein Verweis auf alte Folgen, sowohl über die Kommune 1 als auch über die RAF. Jedenfalls landen die Guillaumes da in einer idealen Umgebung für ihre Agententätigkeit. Kann man denn sagen, was genau Guillaume mit seinen Informanten rauskriegen sollte? Oder sammelt er einfach alles, was er kriegen kann und gefiltert wird im Osten?
Naja, also die SED setzt, wie gesagt, große Hoffnungen auf den linken Flügel der SPD, der in Frankfurt auch sehr stark vertreten ist. Die HVA soll deshalb unter anderem rauskriegen, welche Konflikte in der SPD zu beobachten sind. Witzigerweise beruht diese Direktive auf einem Irrtum. Die SED-Führung denkt nämlich, dass die eher moderaten Meinungsverschiedenheiten nur die Spitze des Eisbergs sind, dass die echten Konflikte von den Imperialisten in der SPD-Führung geschickt verschleiert werden und dass man deswegen nur durch Spionage rauskriegen kann, was die SPD-Basis tatsächlich umtreibt.
Das heißt, Guillaume sucht letztlich nach etwas, das gar nicht da ist.
Ja, beziehungsweise er sucht nach etwas, was man auch ganz leicht aus den Medien erfahren kann. Zeitung lesen würde also reichen, aber das sieht die SED, wie gesagt, anders.
Okay, jetzt beginnt also die Arbeit in Frankfurt und Guillaumes Schwiegermutter ist auch mit dabei, richtig?
Richtig, die kommt als erste in Frankfurt an und holt die beiden nach.
Gut, aber wir hatten ja gerade gesagt, eine Tarnidentität bekommen die Guillaumes nicht. Wird da nicht die Organisation Gehlen, so leisten der BND, auf sie aufmerksam? Guillaume ist ja immerhin als Propagandist einmal ausgemacht worden. Sein Name müsste ja irgendwo in den Akten stehen, der ist ja bekannt.
Tja, wir kennen ja auch aus den letzten Jahren viele Fälle, wo im Nachhinein die Frage gestellt worden ist, warum Terroristen Anschläge verüben können, obwohl sie den Behörden längst aufgefallen sind. Und bei Guillaume wird dieser Punkt auch noch kommen. Bei seiner Einreise wird der Propagandist Günther Guillaume jedenfalls nicht mit dem Republikflüchtling Günther Guillaume zusammengebracht. Und das, obwohl auch über die DDR-Zeit Guillaumes Berichte vorliegen, und zwar vom Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen, kurz UFJ.
Das ist ein interessanter Name. Gehören die Freiheitlichen Juristen auch zum BND?
Das ist eine vom CIA ins Leben gerufene Vereinigung, die rechtsstaatswidrige Vorgänge in der DDR dokumentieren soll. Und diesem UFJ fällt auf, dass Guillaume, der ja während seiner DDR-Zeit in einem Schulbuchverlag arbeitet, sehr häufig seiner Arbeit fernbleibt. Und es bleibt ihnen nicht verborgen, dass Guillaume dabei von der SED-Parteileitung gedeckt wird, die Anfragen von Guillaumes Abteilungsleiter verschwinden lässt. Der UFJ hat Guillaume außerdem bei seinen Westeinsätzen während seiner HVA-Zeit beobachtet und vermutet zu Recht, dass Guillaume den Verlag bald ganz verlassen wird, um sich voll und ganz auf die Arbeit in der Bundesrepublik zu konzentrieren. Und das ist immer noch nicht alles. Im Juli 1956 hält der UFJ die Information fest, dass Guillaume inzwischen in den Westen gezogen ist.
Okay, das ist ja schon eine hohe Dichte an Hinweisen. Da würde es sich doch lohnen, sich ihn mal genauer anzuschauen. Aber all das wird nicht mit den Guillaumes in Frankfurt in Verbindung gebracht.
Nein, die Guillaumes können sich häuslich einrichten, ohne dass auch nur der geringste Verdacht auf ihnen lasten würde. Guillaumes Schwiegermutter öffnet ein kleines Café, wo sich Guillaume unauffällig mit seinen Informanten verabreden kann. Er selbst nimmt erstmal eine Stelle als kaufmännischer Angestellter an und wartet ab, übernimmt also keine koordinierenden Aufgaben. Diese Eingewöhnungsphase ist von der HVA so vorgesehen. Dann wird Christel schwanger, was eigentlich klar den Vorgaben widerspricht. Agentenehepaare sollen kinderlos bleiben. Aber die HVA-Vorgesetzten der beiden nehmen es hin und gratulieren dann auch zur Geburt von Pierre Guillaume. Um das Kind kümmert sich dann vor allem Christels Mutter, weil Christel eine Stelle als Sekretärin im Wirtschaftsdienstverlag annimmt. So oder so, Anfang 1957 ist der Zeitpunkt gekommen, allmählich aktiv zu werden. Dementsprechend sollen die Guillaumes jetzt in die SPD eintreten. Das wäre in Frankfurt, wie gesagt, ohnehin das Normalste von der Welt, aber sie machen es extrem unauffällig, indem sie sich während des Bundestagswahlkampfs anwerben lassen. So landen sie also in der SPD, aber dabei soll es, wenn es nach ihren Chefs geht, eigentlich bleiben. Sie sollen in der SPD sein, um sich ihrer Umgebung anzupassen, nicht um in der SPD aufzusteigen. Die Entscheidung, das anders zu machen, treffen die Guillaumes selbst. Ich hatte ja schon gesagt, Guillaume hat das Talent, sich in jede neue Umgebung einzugewöhnen und darin neue Ambitionen zu entwickeln. Und das tut er auch diesmal. Aber besonders ambitioniert ist in dieser Anfangsphase Christel Guillaume. Sie wird nämlich Sekretärin des Bezirksvorsitzenden Willy Birkelbach, wo sie viele SPD-interne Dokumente zu sehen bekommt. Daneben engagiert sie sich in der sozialdemokratischen Frauenarbeitsgemeinschaft. Damit ist sie jetzt nicht mehr nur Günthers Ehefrau und Untergebene, sondern auch eine seiner Informantinnen.
Okay, die Guillaumes und besonders Christel wollen jetzt in Frankfurt Karriere machen, aber was genau schwebt ihnen davor? Wollen sie die Erwartungen ihrer Chefs übertreffen oder warum machen sie das? Was soll das?
Ja, es sind eigentlich ganz persönliche Motive gewesen. Sie wissen, dass sie jetzt sehr lange, vielleicht für immer, in der Bundesrepublik sein werden und sie wollen sich ganz einfach gut einrichten. Das ist bei Agenten ihrer Art nicht ungewöhnlich. Es kommt auch immer wieder vor, dass Agenten irgendwann einfach den Kontakt zu ihren Offizieren abbrechen und ihre Spionagetätigkeit hinter sich lassen. Soweit gehen die Guillaumes nicht, aber sie wollen einfach aus dem Grund Karriere machen, wie alle anderen auch, aus ganz privaten Gründen. Und damit geht einher, dass sie sich sehr mit ihrer neuen Rolle in Frankfurt identifizieren.
So leisten sie gehen ganz in der Frankfurter SPD auf.
Genau. Und zwar schließen sie sich dem rechten Flügel an, schimpfen leidenschaftlich über die Jusos und lassen in Gesprächen mit Parteikollegen ihrem Hass auf Kommunisten regelmäßig freien Lauf.
Das könnte ja auch eine gute Tarnung gewesen sein. Sich mit den Mao-lesenden Studis einzulassen, hätte ihnen womöglich schneller Schwierigkeiten bereiten können.
Das stimmt. Und das entspricht damals auch den Weisungen der HVA. Wer sich im Westen mit den Kommunisten einlässt, muss befürchten, observiert zu werden. Aber für die Guillaumes ist diese Tarnung eben nicht besonders schwer. Sie passt sogar perfekt zu ihnen. Sie müssen sich nicht verstellen, um konservative Sozialdemokraten zu werden. Das geht sozusagen ganz von selbst.
Aber ihren Aufgaben als Agenten kommen sie dabei trotzdem nach.
Ja, aber das verlangt eigentlich keinen besonders krassen moralischen Spagat, weil, wie gesagt, letztlich ist alles, was sie in dieser Zeit zu sehen und zu hören kriegen, auch über die Medien in Erfahrung zu bringen. Also ist da nichts Explosives dabei. Folgenreich sind diese Berichte an Ostberlin trotzdem. Bis 1959 hört nämlich der Verfassungsschutz mit, weswegen die westdeutsche Spionageabwehr jetzt weiß, dass ein gewisser G von Frankfurt aus Infos von einem hohen SPD-Mann nach Ostberlin weiterreicht.
Und dieser G ist Guillaume. Das ist ja nicht der dollste Codename, aber was soll's.
Ja, und der hohe SPD-Mann ist einer seiner Informanten, aber wer das war, weiß man nicht. Jedenfalls kommt beim Verfassungsschutz niemand auf Guillaume und auch in der SPD kommt man nicht drauf.
Es gab in der SPD aber schon eine Untersuchung dazu.
Ja, wenn auch etwas verspätet. Die SPD bekommt die Infos vom Verfassungsschutz nämlich erstmal nicht, weil die regierende CDU die SPD als staatsgefährdend einstuft. Das liegt damals an der Haltung der SPD beim Thema Westintegration.
Erst sind sie dagegen und dann irgendwann dafür.
Genau. Und als sich die SPD zur Westintegration bekennt, kann der Staat mit ihr arbeiten. Und der Verfassungsschutz gibt somit 1961, im Jahr des Mauerbaus, Einblick in seine Erkenntnisse. Sicherheitsbeauftragter im SPD-Vorstand ist damals Herbert Wehner. Und Wehner erfährt nun also 1961 von dem Agenten namens G., der in Frankfurt sitzt. Und er leitet eine Untersuchung ein. Aber gefunden wird nichts. Und kein Verdacht fällt auf Guillaume.
Ja, wenn die Guillaumes gewusst hätten, welche Wolken sich da regelmäßig zusammenbrauen und dann wieder verziehen, dann wären sie vielleicht nervös geworden.
Das kann man wohl sagen. Sie sind inzwischen nämlich wirklich keine Unbekannten mehr in der Frankfurter SPD. Sie sind im Ortsverein aktiv und Günter Guillaume wird 1961, also im Jahr der internen Untersuchung, stellvertretender Vorsitzender dort.
Er legt jetzt also an der Basis die Grundlagen für seinen baldigen Aufstieg, der dann beginnt.
Im Nachhinein sieht das zumindest so aus. Auf jeden Fall sind sowohl Günter als auch Christel Guillaume sehr gut darin, Gelegenheiten beim Schopf zu ergreifen, wenn sie sich ihnen bieten. Aber privat sieht's bei den beiden eher düster aus. Günter Guillaume hat nämlich immer wieder Affären und wirft das Geld aus dem Fenster, was Christel lange geduldet hat. Aber jetzt, wo sie über ihren Sekretärinnenjob SPD-interner liefert, stört es sie zunehmend, dass sie ihrem Mann unterstellt ist. Und irgendwann stinkt ihr die Sache so sehr, dass sie sich bei ihren Chefs in Ost-Berlin beschwert. Daraus resultiert ein Treffen, bei dem die Abteilungsbosse Christel so lange unter Druck setzen, bis sie einknickt und zusagt, einfach so weiterzumachen wie bisher.
Das klingt so düster.
Ja, und diese privaten Abgründe sorgen auch dafür, dass die Ehe irgendwann im Grunde nur noch zum Schein existiert. Beruflich geht es aber weiter nach oben. Birkelbach steigt auf in die hessische Staatskanzlei und er nimmt seine Sekretärin mit. Jetzt bekommt Christel tatsächlich Geheimdokumente zu sehen, aber auch bei Günther geht es steil nach oben. Gerhard Weck, mit dem Guillaume sich gut versteht, macht ihn zu seinem Nachfolger als hauptamtlicher Geschäftsführer des Unterbezirks Frankfurt. Jetzt ist er also, wie Christel, selbst zur Quelle geworden.
Er schickt aber letztlich weiterhin die gleichen vermeintlich entlarvenden Parteiinterner nach Ost-Berlin, die in Wirklichkeit nicht viel bis gar nichts enthüllen, weil das alles nichts Neues ist. Nichts, was man nicht auch in der Zeitung lesen kann.
Richtig, genau. Auch Christel kommt in den Vorstand des Unterbezirks Frankfurt und gemeinsam gebärden sich die Guillaumes als leidenschaftliche Kommunistenhasser im ständigen Kampf gegen die mächtiger werdenden Frankfurter Jusos. Beide werfen sich jetzt mit voller Kraft in die Parteiarbeit. Und Günter Guillaume wird dabei richtig diszipliniert. Er hat jetzt Blut geleckt und will weiter nach oben. Er gewöhnt sich an eine Arbeitsweise, für die er später in Bonn bekannt sein wird. Er ist ein gründlicher Organisator, wahnsinnig fleißig und bemüht, immer betont gut gelaunt und witzig und dabei manchmal etwas zu anbiedernd, auch wenn das in Bonn später mehr auffallen wird als in Frankfurt. Er ist immer zur Stelle und nimmt sich jeder Aufgabe an, die anfällt.
Er ist so ein richtiger Streber. So macht man Karriere. Reckern bis zum Umfallen, jede Zusatzaufgabe mitnehmen und dabei nie die gute Laune verlieren. Zumindest nicht äußerlich. Das muss man können. Aber hat er bei all der Plackerei denn noch Zeit für seine eigentliche ursprüngliche Aufgabe? Er soll in Frankfurt ja eigentlich Informanten betreuen und das kostet ja auch Zeit.
Das gerät tatsächlich immer mehr ins Hintertreffen. Und in Ost-Berlin wird jetzt natürlich darüber nachgedacht, wie man mit Guillaume weiter verfahren soll. Es gibt dann ein geheimes Treffen in Ost-Berlin zwischen Guillaume, seinem Chef Laufer und dem HVA-Boss Markus Wolf. Die drei beratschlagen und kommen zu dem Schluss, dass Guillaume den Sprung nach Bonn versuchen soll. Zu diesem Zweck soll er sich einen einflussreichen SPD-Mann in Frankfurt suchen, der in einer eventuellen großen Koalition im kommenden Jahr einen Ministerposten übernehmen könnte. Wer das sein könnte, soll Guillaume selber entscheiden.
Er soll sich also letztlich im kommenden Wahlkampf einer Parteigröße andienen und in deren Gefolge denn in Bonn einziehen.
Im Bestfall, ja. Guillaume sucht sich dafür Georg Leber aus. Der ist wie Guillaume am rechten Rand der SPD zu Hause und passt daher gut. Außerdem ist er ein aussichtsreicher Kandidat für einen Ministerposten und das ist ja die Voraussetzung. Er hängt sich also an Leber dran und das hat, zumindest auf mittlere Sicht, den gewünschten Effekt. Die Wahl 65 läuft zwar nicht so wie erhofft, die schwarz-gelbe Koalition setzt sich fort, aber dann zerbricht sie im nächsten Jahr und Leber geht nach Bonn als Bundesverkehrsminister. Dummerweise springt dabei kein Posten für Guillaume raus.
Er hatte also eigentlich schon auf den richtigen Mann gesetzt, aber woran lag es denn jetzt? War er nicht dienstbar genug?
Doch, eigentlich schon, aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. Trotzdem bleibt die Freundschaft zu Leber erhalten und Guillaume denkt, dass er darauf aufbauen kann. Im kommenden Wahlkampf will er alles machen, um Leber den Rücken zu stärken und dafür ziehen die Guillaumes extra um, also um in Lebers Wahlkreis zu kommen. Sohn Pierre muss die Schule wechseln und Christel hat jetzt einen ewig langen Weg zur Arbeit. Aber Günter Guillaume kann jetzt jede freie und eigentlich nicht freie Minute in die Arbeit in Lebers Wahlkreis stecken.
So erzwingt er ja gewissermaßen schon mal eine Gegenleistung für sein Engagement. Er mischt sich derart ein, dass man ihm im Gegenzug einfach irgendwie behilflich sein muss, wenn er mal was will.
Genau. Bis zum nächsten Wahlkampf steigt er derweil in Frankfurt weiter auf. Wiederum als Nachfolger Wex wird er 1968 Geschäftsführer der SPD-Stadtratsfraktion. Dann kommt er über einen Listenplatz ins Stadtparlament und wird Fraktionsgeschäftsführer.
Nicht schlecht. Und mit wachsendem Prestige stürzt er sich dann in den Wahlkampf 1969, richtig? Der große Wahlkampf.
Richtig. Und sein Kalkül geht auf. Leber lässt durchblicken, dass es für Guillaume einen Posten geben könnte. Und Guillaume bekundet deutlich sein Interesse an einem Wechsel nach Bonn. Er sagt, der linke Flügel sei in Frankfurt kurz davor, alles zu übernehmen. Die Jusos sind auf dem Siegeszug und er will raus. Dafür hat Leber vollstes Verständnis und will ihm dabei helfen. Und natürlich bringt die Wahl von 69 die erste sozialliberale Koalition.
Unter Willy Brandt. Mehr darüber gibt's in unserer Folge zu eben jenem Bundeskanzler. Das ist eine unserer ganz frühen Folgen.
Ja, und jetzt wird Leber aktiv, um seinen Gefolgsmann in Bonn unterzubringen. Erst möchte Leber ihn in seinem Verkehrsministerium unterbringen, und zwar als Pressereferent. Aber sein eigener Staatssekretär stellt sich quer und sagt, Guillaume sei formal nicht für den Job qualifiziert. Als nächstes wendet sich Leber an seinen alten Bekannten Herbert Ehrenberg, der neuerdings die Abteilung Wirtschafts-, Finanzen- und Sozialpolitik im Bundeskanzleramt leitet. Ehrenberg braucht jemanden, der gut mit Gewerkschaftern umgehen kann, schlägt Guillaume also dem Kanzleramtschef Horst Ehmke vor und prompt bekommt Guillaume die Zusage. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass Guillaume bei der HVA landet, als die SED-Führung den Auslandsgeheimdienst massiv vergrößern lässt. Und in eine solche Phase personeller Vergrößerung fällt jetzt auch sein Wechsel ins Kanzleramt. Kanzleramtschef Ehmke will das Kanzleramt ausbauen und die Arbeit der Bundesregierung dort bündeln. Das bedeutet mehr Arbeit, mehr Abteilungen, mehr Personal.
Der Name Ehmke war ja schon zu Beginn schon gefallen.
Ja, vorhin ganz am Anfang. Wer es noch weiß, der weiß auch, dass Guillaume und Ehmke gleich alt sind. Sie sind beide 17-jährig in die NSDAP eingetreten worden, sind also beide Jahrgang 1927. Diesem gewaltigen Ausbau verdankt es Guillaume jetzt also, dass er so mir nichts, dir nichts im Kanzleramt landet. Und natürlich ist auch die Empfehlung Lebers nötig, der seinen Kollegen erklärt, dass er einen loyalen Gefolgsmann unterbringen muss.
Das ganze Ackern hat sich also letztlich ausgezahlt. Und in der HVA-Zentrale knallen jetzt die Korken. Der gar nicht geplante Coup ist dennoch geglückt und mit Guillaume haben sie wirklich hier einen Glückstreffer gelandet.
Ja, noch nicht ganz. Ein paar Hürden gibt's noch zu nehmen. Und zwar stellt sich der Personalrat quer. Nicht aus Kleinlichkeit, sondern weil man die vollständige Übernahme der Bürokratie durch die siegreiche SPD verhindern will. Das macht man entsprechend mit allen Mitteln und bei Guillaume bietet sich der Einspruch an, weil ihm der akademische Abschluss fehlt, der eigentlich Voraussetzung für die Stelle wäre. Ehmke hält dagegen, Guillaumes gesammelte Erfahrung sei viel wichtiger. Auf diese Weise wird der verärgerte Personalrat überwunden. Aber es kommt noch die Sicherheitsprüfung. Kannst du dir vorstellen, was es damit auf sich hat?
Das ist eine nachrichtendienstliche Durchleuchtung. Die kann je nach Einstufung sehr unterschiedlich intensiv ausfallen. Es geht mit einem einfachen Fragebogen los, aber es kann auf höheren Ebenen auch bedeuten, dass das persönliche Umfeld sehr genau geprüft wird. Dass zum Beispiel Angehörige interviewt werden.
Ganz genau. So eine Durchleuchtung ist heute natürlich Standard. Aber damals war das noch verhältnismäßig neu. 1955 ist die Bundesrepublik der NATO beigetreten und seitdem sind solche Sicherheitsprüfungen Pflicht, bei allen Einstellungen und in besonders strengem Maße bei Kandidaten, die Zugang zu geheimen Dokumenten bekommen sollen. Durchgeführt wird die vom Verfassungsschutz. Weil das sehr lange dauert, gibt es vorher noch eine vorgeschaltete Sicherheitsprüfung im Kanzleramt selbst. Und jetzt kommen die Berichte ans Licht, insbesondere die des UFJ.
Okay. Aber damit müsste denn doch relativ schnell klar sein, dass Guillaume als Agent in den Westen gegangen ist, beziehungsweise mindestens ein erhöhter Verdacht bestehen, dass er ein Agent sein könnte.
Der BND warnt Ehmke jedenfalls ausdrücklich und legt ihm nahe, mit Guillaume zu sprechen, soll heißen, ihn zu verhören. Gleiches sagt auch Egon Bahr. Der war da gerade Staatssekretär im Kanzleramt geworden und er betont außerdem, dass selbst bei einem entlastenden Gespräch mit Guillaume ein Restrisiko bestehen bleiben würde. Er ist also generell skeptisch, was die Einstellung Guillaumes betrifft. Es kommt dann zum Verhör. Anwesend sind Ehrenberg und Ehmke, also die beiden, die Guillaume eigentlich einstellen wollen, und der Sicherheitsbeauftragte des Kanzleramts. Jetzt kommen die Fragen, die sie stellen, für Guillaume natürlich nicht aus heiterem Himmel. Er ist auf solche Situationen vorbereitet worden. Er bleibt also ruhig, antwortet überlegt, hat für alles eine Erklärung. Und letztlich wird ihm geglaubt, dass das damals alles zwar verdächtig ausgesehen hat, aber in Wirklichkeit ganz harmlos war. Oder dass er bestimmte Sachen auch einfach machen musste, weil man ihn dazu genötigt hat. Er ist ja nicht umsonst zum Flüchtling geworden. Auch Leber wird nochmal genauer zu Guillaume befragt, aber Leber kann natürlich verbürgen, dass Guillaume ein SPD-Mann durch und durch ist und dazu noch einer, der als Kommunistenfresser bekannt ist. Die ganze Frankfurter SPD würde jeden für verrückt erklären, der behaupten würde, Guillaume könnte für die DDR arbeiten.
Damit ist diese Hürde jetzt also genommen. Aber mal davon abgesehen, dass er offensichtlich ziemlich cool durch dieses Verhör geht, muss er doch recht alarmiert gewesen sein. Bisher hatte er keinen Anlass gehabt zu glauben, dass er verdächtigt wird. Oder hat er das jetzt als Teil der Standardsicherheitsprüfung abgetan? Also als etwas, dem man sich halt unterziehen muss. Du hast ja immerhin gesagt, dass er gut darauf vorbereitet gewesen ist.
Ja, nervös ist er sicher schon. Dass man ihn mit seiner Aktivität der Jahre vor Frankfurt konfrontiert, ist der Beweis dafür, dass er für die bundesdeutschen Behörden kein unbeschriebenes Blatt ist. Natürlich war klar, dass etwas rauskommen könnte, umso wahrscheinlicher, je näher man dem Zentrum der Macht kommt. Aber er und seine Chefs haben es in Kauf genommen. Christel hatte übrigens ein schlechtes Gefühl dabei, nach Bonn zu gehen, weil schon klar war, dass man dort eingehender durchleuchtet werden würde. Aber jetzt ist es zu spät, sich nochmal alles anders zu überlegen. Jedenfalls folgt jetzt noch die reguläre Sicherheitsprüfung. Aber außer den vorliegenden Infos wird dabei nichts mehr zutage gefördert. Auch der Schulbuchverlag, bei dem Guillaume in der DDR gearbeitet hat, wird unter die Lupe genommen. Man will sicherstellen, dass der Verlag keine Fassade für geheimdienstliche Aktivitäten ist. Aber mit dem Verlag ist soweit alles in Ordnung. Und entsprechend bekommt Ehmke das Okay, Guillaume einzustellen. Guillaume ist jetzt Gewerkschaftsreferent. Er ist also für Gewerkschaften, Betriebsräte und so weiter zuständig. Dabei bleibt er gründlich, fleißig, anbiedernd und immer wieder bemüht witzig. Was in Frankfurt bei den SPD-Parteisoldaten ganz gut angekommen ist, was seine neuen Kollegen aber eher auf Distanz gehen lässt. Für die akademische Beamtenschaft ist Guillaume in erster Linie ein Proll, der eigentlich nicht dazugehört, der aus reiner Gefälligkeit der Genossen in ihre Mitte gesetzt worden ist und der deutlich selbstbewusster ist, als es ihm ihrer Meinung nach zusteht.
Das heißt, er findet mit seiner Art keinen rechten Zugang zu seinen Kollegen.
Ja, so ist es.
Das ist für einen Spion natürlich schlecht. Wenn sich alle immer genervt abwenden, wenn man kommt, dann kann man schlecht wichtige Interne aufschnappen. Oder arbeitet Guillaume jetzt eher mit Wanzen und Miniaturkameras und dergleichen?
Nein, das wäre jetzt wieder viel zu sehr James Bond. Und man muss auch im Hinterkopf behalten, sein Hauptziel ist wirklich nicht, um jeden Preis saftige Staatsgeheimnisse in seinen Besitz zu bekommen. Vor allem dann nicht, wenn das nur unter Risiko zu machen ist. Er sitzt jetzt im Kanzleramt und darauf ist er stolz wie Bolle. Die HVA bekommt von ihm natürlich weiter Berichte, aber das sind durch die Bank völlig unerhebliche Interne aus der Partei, die nach wie vor kaum geheim genannt werden können.
Er ist also nicht der Superspion, der in jedem Meeting dabei sitzt und alles hört, was in der Abteilung geflüstert wird, sondern er ist eher der laute Plebejer, der den studierten Herrn auf die Schulter haut und dabei nicht merkt, wie peinlich das eigentlich allen ist.
Ja, so ziemlich. Das heißt, merken tut er es schon und es trübt sein Hochgefühl durchaus erheblich. Im Grunde setzt sich da sein verbitterter Verteidigungskampf gegen die Frankfurter Jusos fort, nur dass er jetzt auf allen Seiten von Akademikern umstellt ist.
In der Höhle des Löwen, voller Löwen, die nicht mit ihm netzwerken wollen.
Genau. Das hält ihn übrigens nicht davon ab, weiterhin viele Affären zu haben. Er hat eine Affäre mit der Vorzimmerdame von Ehrenberg und auch mit einer der Sekretärinnen von Egon Bahr. Das wird dann später so aufgebauscht, als hätte Guillaume sich auf diese Weise Zugang zu geheimen Informationen verschaffen wollen. Seine Motive sind allerdings sehr viel trivialer.
Naja, zumindest bei den Sekretärinnen kommt er mit seiner Art also gut an. Aber die Kollegen sind eher distanziert. Wie ist denn das Verhältnis zu Brandt, wo die Presse ihn, wie du gesagt hast, zum Schatten des Kanzlers machen wird? Da muss ja Brandt im Kanzleramt doch zumindest mal auf dem Flur begegnet sein.
Ja, Brandt ist generell kein besonders nahbarer Typ. Er ist immer freundlich und höflich zu seinen Leuten, aber gleichzeitig ist er distanziert. Man kommt nicht vollständig an ihn ran. Und sein Eindruck von Guillaume ist eigentlich der, den auch der Rest des Kanzleramts hat. Für ihn ist Guillaume ein verlässlicher Organisator, der aber viel zu kumpelhaft und gleichzeitig zu unterwürfig ihm gegenüber ist. Brandt ist also meistens ein bisschen genervt von Guillaume, zeigt es aber nicht. Dafür ist er viel zu nett.
Aber Guillaume versucht schon für Brandt wichtig zu werden, oder? Ob er das jetzt für die HVA macht oder für seine eigene Karriere?
Ja, er will Brandt möglichst jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Er trägt später sogar seinen Koffer für ihn.
Ach doch meine Güte.
Ja, das ist später auch durchaus so dargestellt worden, als hätte Guillaume auf diese Weise ganz clever Dokumente in seinen Besitz gebracht, aber in Wirklichkeit will er nur dem Boss gefallen.
Das ist schon ein Stück weit jenseits der Schmerzgrenze hier, David.
So sehen das auch seine Kollegen. Aber Brandt lässt es mit sich machen. Er ist zwar, wie gesagt, von der Art etwas genervt, aber er unterbindet es nicht.
Na gut, gibt's denn eigentlich auch irgendwelche Anweisungen aus Ost-Berlin für Guillaume? Also außer sammle geheime Infos. Soll er auch irgendwie Einfluss nehmen oder steht das gar nicht zur Debatte?
Nein, nein, darum geht's nicht. Er wird in der Anfangsphase zweimal aus Eigeninitiative aktiv. Erstens warnt er Brandt ausdrücklich vor dem Aufstieg der Jusos und zweitens empfiehlt er ihm eine Kranzniederlegung in Buchenwald. Die Jusos liegen ihm natürlich sehr am Herzen Und was Buchenwald betrifft, da will er wohl einfach Brandt mit einer tollen Idee beeindrucken. Und wirklich findet Brandt die Idee gut und lässt die Kranzniederlegung arrangieren. Leider macht sich die SED-Führung das dankbar zunutze und baut diese Kranzniederlegung zu einem Staatsakt um, den Brandt ausdrücklich nicht haben wollte. Entsprechend ist nachher der Spott groß und Guillaume lässt die tollen Ideen in Zukunft sein.
Also erlebt er insgesamt doch einen recht holprigen Start in Bonn. Was macht Guillaumes Frau denn jetzt? Bleibt sie in Frankfurt oder findet sie was Neues in Bonn oder was macht sie?
Ja, sie wird in Frankfurt von den verhassten Jusos aus dem Vorstand gekegelt und kommt dann mit Sohn Pierre nach Bonn. Sie findet auch eine neue Stelle, aber die ist für die HVA so unwichtig, dass sie ab jetzt nicht mehr als Quelle geführt wird. Sie fürchtet sich seit der Sicherheitsprüfung vor der Enttarnung und sie trinkt viel, ihr Mann übrigens auch.
Wahrscheinlich aber keine gut geschüttelten Martinis.
Eher nicht.
Ist denn zumindest die HVA zufrieden mit dem, was er abliefert?
Naja, nicht so wirklich. Was die HVA besonders interessiert, ist die Ostpolitik. Von der Ostpolitik hast du hier ja schon mal in der Brandt-Folge gesprochen. Und Brandts Ostpolitik ist damals natürlich ein wichtiger neuer Kurs für die Bundesrepublik. Aber in der HVA spekuliert man, dass das alles ein großer, fieser, imperialistischer Trick sein könnte. Deshalb will man in Ostberlin gerne geheime Infos zu dem Thema haben. Und eigentlich ist das Kanzleramt in dieser Sache der perfekte Arbeitsplatz für einen Spion. Brandt ist die wichtigste Figur der Ostpolitik. Er umgeht das Außenministerium und holt Egon Bahr zu sich ins Kanzleramt. Aber nicht jeder, der im Kanzleramt sitzt, sitzt in Meetings zur Ostpolitik. Und wenn man nicht direkt involviert ist, braucht man zumindest sehr gute und freundschaftliche Kontakte zu den Kollegen in den entsprechenden Büros. Guillaume hat aber nicht das Geringste mit den Themen der großen Politik zu tun und er hat, wie erwähnt, keinerlei Netzwerk im Kanzleramt. Letztlich hat er nichts mitzuteilen, was die HVA interessieren würde.
Markus Wolf und Konsorten haben also nicht wirklich was von ihrem Mann im Kanzleramt. Gibt es denn Überlegungen, ihn irgendwie versetzen zu lassen? Er könnte sich ja um die Versetzung in irgendein Ministerium bemühen, wo er vielleicht mehr reißen kann.
Nein, das nicht. Man lässt ihn da, wo er ist und hofft, dass sich irgendwann mal was ergeben könnte. Guillaume macht hin und wieder mal eine Meldung, zwischendurch aber auch sehr lange gar nicht.
Okay, das heißt, er leitet jetzt nicht täglich stapelweise Kopien nach Ost-Berlin weiter, sondern er macht einfach hier und da eine Notiz und das war's dann.
Ja, so ziemlich. Er ist jetzt so weit gekommen, dass ihm keine Vorschriften mehr gemacht werden. Er kann im Grunde genommen machen, was er will.
Dann kann er sich ja voll und ganz darauf konzentrieren, seine eigene Karriere zu machen und Affären mit Sekretären zu haben.
Genau. Und tatsächlich kriegt er noch einen weiteren Karrieresprung hin. Es gibt ja 1972 den Sturzversuch durch Barzel. Der wird mit Bestechung verhindert. Ein CDU-Abgeordneter wird von der HVA bestochen und ein weiterer gleich doppelt von der HVA und Karl Wieland, dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD. Damit ist der Sturzversuch gescheitert, weil Moskau sich Brandt gerne erhalten möchte. Es folgt das Misstrauensvotum, das Brandt absichtlich verliert, um Neuwahlen abhalten zu können. Und bei denen läuft es sehr gut für die Koalition. Aber so eine erfolgreich absolvierte Bundestagswahl bedeutet natürlich auch, dass es Ämterwechsel, Beförderungen und Rausschmisse gibt. Und Guillaume wird jetzt Parteireferent, womit er im Kanzleramt jetzt erstmals Einsicht in geheime Vorgänge erhält.
Na immerhin. Aber sicher war da immer noch nicht zur Ostpolitik dabei oder zu irgendwas anderem, was die HVA interessieren könnte, oder? Doch?
Nein, nein. Das bleibt im Grunde genommen alles beim Alten. Interessant zu erwähnen wäre noch, dass Ehmke, der damals ja die Sicherheitsbedenken ignoriert hat, um Guillaume einzustellen, auch derjenige ist, der gegen die Beförderung ist. Er hat den Eindruck bekommen, dass Guillaume sich zu oft aufspielt. Wie gesagt, Guillaumes Kollegen haben den Eindruck bekommen, dass Guillaume nicht besonders gut ins Team passt. Aber Leber, der jetzt Verteidigungsminister ist, setzt sich wieder für Guillaume ein.
Ja, so ein Patron, das hat schon Vorteile, ne?
Wohl wahr. Und letztlich gibt es keine wichtigen Gegenstimmen. Ehmke wird durch Horst Grabert ersetzt, weil Helmut Schmidt ihn raushaben will. Und Brandt selber kann Guillaume zwar nicht leiden, hat aber auch keinen großen Bock, sich mit Personalpolitik zu beschäftigen. Naja, jetzt ist Guillaume jedenfalls Parteireferent. Und wenn der Kanzler in seiner Funktion als Parteichef unterwegs ist, begleitet Guillaume ihn durchs Land.
Also ist Guillaume von nun an, zumindest bei Reisen dieser Art, wirklich der Schatten des Kanzlers. Oder ist zumindest ein Teil der Entourage, ein Teil des Teams, das bei solchen Gelegenheiten den Kanzler umgibt. Aber das sind eben nicht die wirklich wichtigen Reisen.
Genau, die wirklich wichtigen Reisen werden von Brandts persönlichem Referenten Reinhard Wilke und dem für Außenpolitik zuständigen Wolf-Dietrich Schilling organisiert. Guillaumes Arbeitsbereich ist weiterhin weit von brisanten Informationen entfernt. Jetzt hätte er durchaus trotzdem bei spannenden Gesprächen hinzugezogen werden können. So hat man das mit seinem Vorgänger nämlich durchaus gemacht. Aber Guillaume ist einfach nicht der Typ, den man bei solchen Treffen dabei haben will. Erstens ist er sowohl Brandt als auch seinen Kollegen zu unangenehm und zweitens ist er schlicht zu ungebildet, um hilfreiche Anregungen beisteuern zu können. Entsprechend bleibt er draußen, wenn es Wichtiges zu bereden gibt.
Tja.
Ja.
Der Spion, der in der Kälte stand.
Das war er. Das fällt sogar Brands Personenschützern auf. Ab und zu lässt man ihn mal bei kleinen Sachen mitmachen, aber seine Arbeit ist nie zufriedenstellend. Immer muss jemand nochmal das überarbeiten, was er fabriziert hat. Und das sorgt natürlich nicht dafür, dass man ihn mehr einbindet.
Das ist schon fast tragisch, nicht? Also ist es aber auch ein Beleg dafür, dass man allein mit Fleiß und Engagement halt auch nur so weit kommt. Aber einem gewissen Level gehört dann doch ein bisschen mehr dazu. Und da fehlt ihm offenbar das gewisse Etwas, dem es auf dieser Ebene denn bedarf. Sekretärin verführen ist die eine Sache. In Meetings im Kanzleramt zu glänzen, das ist dann schon eine andere.
Ja, er ist der wuselige, ständig bemühte Kofferträger Brands, den die Beamten nicht für voll nehmen. Bei aller Liebe für die SPD und für die eigene steile Karriere mag ihm dabei auch hin und wieder der Gedanke gekommen sein, wie schön es doch ist, dass er sie alle an der Nase herumführt und sie alle ausspioniert. Aber wie gesagt, Infos von Substanz kriegt er keine in die Hände. Und dabei bleibt es auch lange. Er schickt von Anfang 73 bis Anfang 74 zwar viele Meldungen nach Ost-Berlin, aber das sind im Grunde die gleichen Sachen wie in den Jahren davor. Vor allem relativ uninteressante SPD-Interner. Das Regierungsgeschäft bekommt Guillaume über die Nachrichten mit, so wie alle anderen auch.
Ist er denn zumindest selbst damit zufrieden? Wenn die HVA ihn nicht unter Druck setzt, dann könnte er sich einfach darüber freuen, dass er weiter die Karriereleiter hochklettert und immer Affären zur Hand hat.
Schwer zu sagen. Er versucht halt immer wieder, sich in den Vordergrund zu spielen. Vielleicht aus Kalkül, aber vielleicht eher, weil es einfach seine Art ist. Er hält große Stücke auf sich selbst und ist dabei Brandt gegenüber gleichzeitig unterwürfig. Das geht Brandt zunehmend auf die Nerven und eines Tages reicht es ihm. Er ist dabei aber so konfliktscheu, dass er Guillaume nicht etwa zusammenstaucht, sondern er wendet sich an Grabert, also den Kanzleramtschef, und trägt ihm auf, Guillaume loszuwerden. Er soll ihn versetzen, raus aus dem Kanzleramt.
Okay, also hat Brandt die Faxendecke und will nicht mehr, dass Guillaume um ihn herumscharwenzelt. Gab es da einen erkennbaren Anlass für?
Guillaume hat ihn zum Essen eingeladen.
Ach Mann, das ist wirklich weit weg von jedem Agenten-Thriller. Also Brandt kann die Vorstellung nicht ertragen, mit dieser Nervensäge aus dem Büro essen zu gehen und deswegen veranlasst er jetzt, ihn wegzuloben.
Sozusagen. Grabert macht sich sofort ans Werk und findet schnell eine Stelle im Verkehrsministerium, die sogar eine höhere Gehaltsstufe hat. Der Schein wäre also gewahrt und Guillaume könnte weiter die Karriereleiter hochfallen. Aber so weit kommt es nicht.
Ja, sonst hätte es auch keine Guillaume-Affäre gegeben.
Ja, jetzt kommen wir zu der Geschichte, wie man Guillaume völlig aus Versehen auf die Spur gekommen ist. Also, es gibt damals einen Beamten beim Verfassungsschutz namens Heinrich Schorregge. Und der ist mit dem Fall Gersdorf beschäftigt. Gersdorf ist ein mit Guillaume befreundeter Pressefotograf, der in Verdacht gerät, für die DDR zu spionieren, was sich als falsch herausstellt. Aber bei seinen Recherchen guckt Schorregge eben nach, wer so zum Umfeld von Gersdorf gehört und ob da jemand verdächtig sein könnte. Entsprechend recherchiert er jetzt auch zu Guillaume.
Und dabei findet er die ganzen alten Berichte?
Nein, tut er nicht. Er findet lauter Sachen, die mit Guillaumes Spionagetätigkeit überhaupt nichts zu tun haben, aber in der Summe hält er sie trotzdem für verdächtig.
Okay, dann lass hören.
Ja, pass auf. Einmal hat Guillaume im Prozess gegen das Ehepaar Harry und Ingeborg Siebert ausgesagt. Die beiden haben für die HVA spioniert und Guillaume hat Ingeborg ihre Stelle verschafft. Er wusste aber gar nichts von ihrer HVA-Tätigkeit, ebenso wenig wie sie von seiner. Es war also purer Zufall. In einem zweiten Fall taucht ebenfalls Guillaumes Name auf. Und zwar hatte man die HVA-Agenten Klaus Kunert und Wilhelm Gronau verhaftet. Und Gronau hatte einen Zettel dabei, auf dem Guillaumes Name stand. Aber auch hier wussten die beiden nichts von Guillaumes HVA-Tätigkeit. Ganz im Gegenteil, Kunert hat den Zettel deswegen dabei gehabt, weil er seinen Kollegen davor warnen wollte, Guillaume zu nahe zu kommen. Der sei nämlich ein Rechter mit Kontakten zur westdeutschen Spionageabwehr.
Also war alles Quark und Zufall. Aber der Mann vom Verfassungsschutz, der liest Guillaume und nochmal Guillaume und dann denkt er sich, da ist was faul und so viele Guillaumes gibt's nicht.
Genau. Obwohl bei all diesen Fällen ja absolut gar nichts faul ist mit Guillaume, der Anfangsverdacht beruht auf einem Irrtum. Aber trotzdem führt er letztlich ans Ziel. Irre ist übrigens auch, dass Guillaume letztlich seinen Namen zum Verhängnis wird. Hätte er einen Tarnnamen bekommen und wäre entsprechend als Schmidt oder Meier unterwegs gewesen, hätte Schorregge wahrscheinlich gar nicht weitergesucht. Die Einträge zum Namen Guillaume sind nämlich nicht an konkrete Identitäten geknüpft. Nur weil der Name Guillaume so selten ist, geht Schorregge davon aus, dass es in den verschiedenen Einträgen um denselben Guillaume gehen muss. Und das wiederum, so denkt er, kann kein Zufall sein.
Ist es aber eigentlich.
Ja, ist es. Aber trotzdem sucht Schorregge jetzt weiter. Er redet mit seinem Kollegen Heinrich Bergmann über den Fall. Und Bergmann erinnert sich an einen Informanten aus Frankfurter SPD-Kreisen, der G hieß und dem man damals nicht auf die Schliche kommen konnte. Gemeinsam gucken sie sich jetzt die abgefangenen Nachrichten an diesen G an und stellen fest, dass die übermittelten Geburtstagsglückwünsche perfekt zu den Geburtstagen der Guillaumes passen. Und Christel wird in der Korrespondenz auch noch mit CHR abgekürzt.
Und jetzt ist der Groschen gefallen.
Ja, jetzt ist die Sache im Grunde durch. Sie gucken sich jetzt die Sicherheitsprüfung an, finden entsprechend auch all die anderen Sachen, die damals den Verdacht begründet haben, und sie finden Ungereimtheiten in Guillaumes Lebenslauf, die vorher niemandem aufgefallen sind.
Und dann kommen wir jetzt der Verhaftung näher und dem Sturz Brands.
Naja, das dauert noch ein bisschen, bis wir da ankommen. Man hätte die Guillaumes jetzt verhaften können, wenn man gewollt hätte, man will aber nicht. Es ist nämlich so, die abgefangenen Funksprüche würden für eine Verurteilung reichen, aber die will man nicht benutzen. Man denkt nämlich beim Verfassungsschutz, dass die HVA nicht mitbekommen hat, dass man sie abgehört hat. Das ist wohlgemerkt Quatsch. Die HVA weiß Bescheid, aber um das vermeintliche Geheimnis zu wahren, will man die Funksprüche nicht vor Gericht nutzen und deshalb braucht man weitere Beweise.
Ah ja, das heißt, Guillaume soll jetzt bis auf Weiteres im Kanzleramt bleiben.
Ganz genau. Womit wir allmählich zu dem Teil der Guillaume-Affäre kommen, die man als Affäre bezeichnen kann. Folgendes passiert. Der Verfassungsschutz informiert jetzt Innenminister Genscher.
Der wie Guillaume und Emke Jahrgang 1927 ist.
Genau, auch ihn hatten wir vorhin erwähnt. Genscher ist oberster Dienstherr der Behörde und soll die nun vorgeschlagene Beschattung vom sogenannten G10-Ausschuss des Bundestages absegnen lassen. Derjenige, der bei Genscher damit vorstellig wird, ist logischerweise der Verfassungsschutzchef, ein gewisser Günther Nollau. Bei dem Gespräch ist außerdem Klaus Kinkel zugegen, der ist damals Genschers persönlicher Referent. Nollau will erstmal nur Christel Guillaume beschatten, aber der Knaller ist, er will Brandt nicht informieren.
Das ist zumindest fragwürdig.
Das ist Genscher deshalb auch wirklich zu heikel. Er informiert also noch am selben Tag Brandt über die Sache. Brandt hält den Verdacht für Blödsinn, aber er wollte Guillaume ja sowieso loswerden. Der Knackpunkt ist nur der, Nollau will, dass Guillaume weiterhin im Kanzleramt arbeitet. So sollen die Guillaumes in Sicherheit gewiegt werden. Genscher schließt sich dem Vorschlag Nollaus an und Brandt ist es recht. Letztlich weiß Brandt ja sehr genau, dass Guillaume nicht an wichtige Infos rankommt und dass es deshalb auch kein wirkliches Risiko gibt. Es steht aber auch eine Reise Brandts nach Norwegen an. Und es ist geplant, dass Guillaume da mitkommen soll. Genscher fragt also bei Nollau an, ob das dabei bleibt. Und Nollau bejaht. Diese Reise wird nach der Verhaftung Guillaumes ausgiebig in der Presse behandelt werden. Deshalb ist es wichtig, sich anzusehen, wie alle Beteiligten sehenden Auges darauf zutreiben. Brandt informiert seinen Referenten Wilke von dem Verdacht. Wie er selbst glaubt auch Wilke für keinen Moment, dass das stimmen könnte. Er erinnert Brandt zwar daran, dass Guillaume für die Norwegenreise eingeplant ist, trifft aber keine Vorkehrungen, ihn dort von geheimen Dokumenten fernzuhalten. Auch Kanzleramtschef Grabert wird über den Verdacht informiert und wie Genscher vor ihm fragt Grabert beim Verfassungsschutz nach, ob Guillaume wirklich mit nach Norwegen reisen soll. Und wieder wird ihm das Okay gegeben.
Also der Verfassungsschutz möchte Guillaume gern überführen und will deshalb alles beim Alten belassen. Aber scheinbar denkt niemand daran, dass auch ein politischer Schaden angerichtet werden könnte, weil genau darauf läuft es ja letztlich hinaus. Brandt stolpert ja nicht über den Spionagefall, sondern über den Umgang damit.
Ja, und es kommt noch eine weitere Figur ins Spiel. Ich hatte ja vorhin erwähnt, der Sicherheitsbeauftragte im SPD-Parteivorstand ist damals Herbert Wehner. Wehner ist derjenige, der damals über die Aktivitäten des Agenten G in Frankfurt informiert worden ist. Und es ist auch diesmal Wehner, der wegen der ganzen Sache von Nollau informiert wird. Aber Wehner sieht, wie alle anderen, scheinbar kein Problem dabei, einen DDR-Spion im Kanzleramt weiterarbeiten zu lassen.
Naja, Wehner und Brandt hatten ja ein angespanntes Verhältnis, um es freundlich auszudrücken.
Ja, das war eine echte Feindschaft, was übrigens kein Mythos ist, wie man heute teilweise lesen kann.
Es gibt ja ein bekanntes Zitat.
Ja, der Herr badet gerne lau. Genauer gesagt, Zitat, unser Problem ist die Nummer 1. Der Herr badet gerne lau, so in einem Schaumbad. Zitat Ende. Das sagt Wehner auf seinem Rückweg aus der Sowjetunion vor Journalisten. Und eigentlich hätte Brandt ihn dafür abservieren müssen, macht er aber nicht. Der Grund, warum Wehner sich im Herbst 1973 stark genug fühlt, sich so zu äußern, könnte etwas damit zu tun haben, dass er seit Juni von Guillaume weiß. Wie es weitergeht, hängt jetzt auf jeden Fall erstmal an Nollau. Und der macht fast nichts. Wochen und Monate gehen ins Land, es wird ein bisschen observiert und dann mal wieder nicht. Genug Personal gibt es für das Projekt auch nicht. Und generell gibt es scheinbar keine besondere Dringlichkeit in den Reihen der Verfassungsschützer, den Fall schnell abzuschließen.
Also wird die Affäre durch dieses lasche Vorgehen erst provoziert.
Ja. Den einzigen Vorwurf, den man Brandt wirklich machen kann, ist der, dass er auf die Ratschläge Nollaus und Genschers gehört hat. Er hätte einfach das machen sollen, was eigentlich schon beschlossene Sache war. Guillaume wegloben nämlich. Stattdessen behält er ihn im Kanzleramt, um dem Verfassungsschutz einen Gefallen zu tun und bereitet damit das eigene Ende vor.
Auf jeden Fall wird Guillaume jetzt ja überwacht, wenn auch nicht gerade besonders intensiv, wie du sagst.
Richtig. Innerhalb von 10 Monaten werden die Guillaumes zusammengenommen ungefähr 100 Tage lang observiert. 3/4 dieser Zeit fallen auf Christel.
Das ist ja im Grunde albern.
noch alberner ist, dass der Verfassungsschutz ganz vergessen hat, dass Guillaume nach Norwegen reisen wird.
Aber man hatte doch mehrfach nachgefragt, ob das jetzt in Ordnung geht.
Das schon. Aber die, die ihn observieren sollen, stellen eines Tages fest, dass er nicht da ist. Auf diese Weise erfahren sie, dass Guillaume nach Norwegen reist. Naja, dann hören sie halt erstmal auf, ihn zu observieren.
Das ist jetzt Comedy. Na gut, okay. Kommen wir zu Norwegen.
Yep. Und da haben wir jetzt wirklich den Schlamassel. Guillaume bekommt dann nämlich als derjenige, der für die Reise zuständig ist, alles auf den Tisch. Zum ersten Mal sind das jetzt wirklich Sachen, die gar nicht so schlecht sind. 49 Fernschreiben nimmt er insgesamt entgegen. Und keiner hat versucht, es zu verhindern.
Das ist völlig unverständlich. Geht es in diesen Schreiben denn jetzt auch um Ostpolitik? Oder ist da sonst irgendwas Schönes dabei?
Also eigentlich ist politisches Sommerloch. Brandt macht in Norwegen Urlaub. Aber ein bisschen ist es schon. Es gibt Ärger mit den USA. Henry Kissinger schießt gegen die EWG, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. In Bonn gibt es deswegen Ängste, Amerika könne die eigenen Sicherheitsinteressen von denen der Bundesrepublik lösen.
Das erinnert ja schon ein bisschen an Nachrichten dieser Tage. Damals ist jedenfalls nichts Schlimmes passiert.
Nein, das Sommerloch zieht vorbei und der Ärger mit den USA mit ihm. Die Norwegen-Ferien sind auch vorüber und Brandt hat die letzten Monate seiner Kanzlerschaft vor sich.
Wenn ihm Guillaume wenigstens egal gewesen wäre, es ist schon bitter, dass er mit diesem Typen, den er gar nicht leiden kann, jetzt auch noch Urlaub machen muss, weil der Verfassungsschutz es so will.
Ja, Brandt beschwert sich nach seiner Rückkehr auch wieder über Guillaume, aber Neues gibt's zu der Sache natürlich nicht zu sagen. Der Verfassungsschutz lässt die Sache scheinbar auf sich beruhen. Innerhalb eines halben Jahres fragt Graber dreimal bei Nollau nach, was nun los ist, aber Nollau wiegelt immer ab. Das Kanzleramt soll sich gefälligst gedulden. Und weil das alles so lange dauert, glauben Brandt, Grabert und Wilke jetzt erst recht nicht mehr, dass an den Vorwürfen irgendwas dran sein könnte.
Macht denn die HVA irgendwas Sinnvolles mit diesen neuen Infos aus Norwegen?
Absolut nicht. Christel soll die Sachen ihrer Kontaktfrau namens Anita Rausch übergeben, aber bei der Übergabe bemerken die beiden, dass sie beobachtet werden. Sie brechen also auf, ohne sich etwas anmerken zu lassen, und Anita Rausch nutzt ihr Agententraining, um ihren Verfolgern zu entkommen. Da sie sich aber nicht sicher ist, ob sie die Leute vom Verfassungsschutz vielleicht doch noch erwischen, wirft sie das ganze Material weg. Entweder in einen Gulli oder in den Rhein. Die Infos über die Misstöne in der NATO erreichen Ostberlin also nie.
Es soll einfach nicht sein. Aber was machen jetzt die Guillaumes? Die wissen ja jetzt, dass man ihnen auf der Spur ist. Versuchen sie irgendwie, sich aus der Affäre zu ziehen? Oder werden sie nicht von selbst aktiv?
Nein, sie wollen die eigentlich naheliegende Erklärung nicht glauben. Stattdessen machen sie sich selbst weiß, dass das alles nur eine Routineüberprüfung war, weil Christel demnächst ins Verteidigungsministerium wechseln wird. Sie sind jetzt jedenfalls aufmerksam geworden und merken schnell, dass sie weiterhin beobachtet werden. Das ändert aber an ihrer Erklärung nichts. Das Irre dabei ist, mit ihrer falschen Erklärung denken sie vollkommen logisch. Es kann gar nicht sein, dass man sie für Spione hält, sonst hätte man sie nicht nach Norwegen fahren lassen. Seitens der HVA heißt es jetzt trotzdem vorsichtshalber, Kontaktpause und Beweise verbrennen.
Na, da kann der Verfassungsschutz ja nun fröhlich bis in alle Ewigkeit weiter observieren. Oder machen die Guillaumes jetzt irgendeinen groben Fehler?
Eigentlich nicht, obwohl sie natürlich nervös sind. Im Herbst 73 schicken sie dann auch wieder Meldungen nach Ostberlin. So richtig glaubt keiner, dass da noch was passiert. Aber ja, an die Nerven geht es schon. Günther Guillaume begleitet Brandt dann auf eine Frankreich-Reise. Und da fragt er die anwesenden BND-Leute direkt, was es mit der Observierung auf sich haben könnte. Außerdem rutscht ihm im Suff etwas raus. Er teilt sich nämlich ein Zimmer mit einem Personenschützer und als der ihm abends einen aus der Tasche gefallenen Planer zurück in die Tasche steckt, murmelt er, ihr Schweine, mich kriegt ihr doch nicht.
Da verfolgen ihn die Ängste jetzt bis in den Schlaf. Auf jeden Fall kommt jetzt auch bald das Ende der Veranstaltung.
Ja, so oder so wollen alle, bis auf Nollau, dass die Sache ein Ende findet. Genscher gibt Nollau deshalb eine Frist. Er soll jetzt entweder was finden oder es gut sein lassen.
Aber neue Beweise gibt's hier keine.
Nein.
Aber Guillaume ist ja doch geschnappt worden. Also wie kommt jetzt die Wende?
Tja, Nollau empfiehlt jetzt, doch die Funksprüche zu verwenden.
Die man eigentlich gar nicht benutzen wollte.
Eben die.
Hätte man aber jetzt auch schon alles ein Jahr vorher machen können.
So sieht's aus. Das muss Nollau jetzt Brandt erklären. Der hält die ganze Sache für noch weniger glaubhaft als noch vor Monaten. Vor allem deswegen, weil Nollau offensichtlich seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Aber er stimmt trotzdem zu. Schon allein, um Guillaume loszuwerden.
Nein, nein. Die Zielgerade kommt näher.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe lässt jetzt aber noch verlauten, dass die Beweise nicht ausreichen. Letzte mögliche Lösung, Hausdurchsuchung. Die soll jetzt die Sache entscheiden. Aber Guillaume ist im Urlaub, also wird die Hausdurchsuchung verschoben.
Na klar, was sonst?
Ebenso viel Anstand muss sein. Man wartet also, bis er wieder da ist. Und dann ist es endlich soweit. Am 24. April 1974 um 6.30 Uhr klingelt es bei den Guillaumes und ihre Mission hat ein Ende. Die BKA-Beamten nehmen die Guillaumes fest und durchsuchen die Wohnung. Der knapp 17-jährige Pierre fällt völlig aus den Wolken. Sein Vater gibt ihm 200 Mark und sagt ihm, alles würde gut werden. Gegenüber den BKA-Beamten gibt sich Guillaume als DDR-Offizier zu erkennen und dann geht's auch schon zur Vernehmung.
Und was ist jetzt mit Beweisen? Um die ging's ja eigentlich.
Oh, das ist tatsächlich noch ein bisschen Agenten-Thriller-mäßig. Guillaume versucht nämlich, einen Zettel verschwinden zu lassen, aber der Zettel wird ihm abgenommen. Auf dem Zettel steht tatsächlich eine Adresse und dort finden sich dann auch wirklich Beweise. Bei der Vernehmung sind die Guillaumes dann erstmal sehr redselig und Günther legt ein Teilgeständnis ab.
Auf jeden Fall ist die Bombe jetzt geplatzt. Ich nehme an, jetzt entsteht die Geschichte vom Superspion?
Ja, erstmal wird sein Büro durchsucht. Da finden sich Pläne, die man natürlich gleich für Spionagekram hält, obwohl sie gar nichts damit zu tun haben. Dann wird alles nach Wanzen abgesucht, aber natürlich findet man nichts. Am 24. April kommt Brandt dann aus Kairo zurück und wird von Genscher und Grabert empfangen, die ihm mitteilen, dass Guillaume verhaftet und geständig ist. Am 25., also einen Tag später, gibt es dann die erste Nachrichtenmeldung. Und als Schilling im Kanzleramt klar wird, welche Meldungen er damals zu Guillaume nach Norwegen geschickt hat, ist er sich eigentlich schon sicher, dass sein Boss diese Krise nicht überstehen wird. In der Presse wird jetzt, wie gesagt, das Bild vom Superspion, der alles gesehen und gewusst hat, aufgebaut. Und aus der CDU ist zu hören, dass das alles nur passiert ist, weil die SPD da aus reiner Patronage jemanden im Kanzleramt platziert hat, der da eigentlich nicht hingehört.
Was ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Jo. Für die DDR ist diese Entwicklung natürlich ein Totalschaden. Brandt, der unbeirrt mit offenen Armen gen Osten gelaufen ist, steht blamiert und gedemütigt da. Gedemütigt von der DDR.
Dabei wollte die DDR ihr das eigentlich gerade nicht.
Nein. Guillaume ist einfach so passiert, könnte man sagen. Eine im Nachhinein betrachtet äußerst unglückliche Aneinanderreihung von Gelegenheiten und Zufällen. Und jetzt hat man in Ostberlin den Salat. Brandt ist wahnsinnig wütend und enttäuscht. Und in Moskau kocht Brezhnev, der jetzt zu Recht Angst hat, dass Brandt über die Sache stürzt. In Bonn kommt jetzt alles auf den Tisch. Die Regierung will alles offenlegen. Dabei kommt erstens raus, wie viele Gelegenheiten es gegeben hätte, Guillaume auf die Schliche zu kommen. Und zweitens wird jedes noch so unbedeutende und irrelevante Detail zu einem Teil des Superspion-Masterplans umgedeutet. Das hat mitunter tödliche Folgen. Es werden nämlich auch die Affären mit den Sekretärinnen in die Öffentlichkeit gezerrt. Und als dann in der Presse spekuliert wird, man könne es da ja mit Komplizinnen zu tun haben, nimmt sich eine der Frauen das Leben. Wer in diesen Tagen Zeitung liest, stellt vieles in Frage. Die Arbeit der Regierung, die Praktiken der SPD, die Arbeitsweise der Geheimdienste und am Ende die ganze Ostpolitik.
Und anstatt Nollau zu feuern, nimmt Brandt denn lieber selbst den Hut.
Es ist nicht so, dass Brandt nicht über die Alternative nachdenken würde. Er müsste Nollau bestrafen, dazu Genscher und seine beiden Kanzleramtschefs Ehmke und Grabert letztlich auch wenn die nicht alle gleichermaßen schuld an der Misere sind. Aber er entscheidet sich dagegen und nimmt alles auf die eigene Kappe. Das hat auch was mit einer Enthüllung zu tun, über die sich Brandt sehr ärgert. Und zwar hat es immer Gerüchte über sein Liebesleben gegeben, aber jetzt gibt es dazu Aussagen seiner Personenschützer. Die werden von den Ermittlern in die Mangel genommen und nach eigenen Angaben wird ihnen auch mit Beugehaft gedroht. Sie sollen erzählen, was Guillaume in Brandts Umfeld so gemacht hat. Und so kommt die Story raus, dass Guillaume dem Kanzler Frauen zugeführt haben soll, wenn er auf Reisen war. Journalistinnen, Stewardessen, Prostituierte. Ein Job, den er angeblich von einem der Personenschützer übernommen hat. Und das wiederum alarmiert Horst Herold.
Den BKA-Chef. Er kam ausführlich in unserer RAF-Folge vor. Ich nehme an, er sieht da in erster Linie jetzt einen Kanzler, der sich erpressbar gemacht hat.
Genau so argumentieren jetzt Herold und Nollau. Sie gehen mit dieser Schlussfolgerung zu Wehner und übertragen ihm die schwere Aufgabe, Brandt zum Rücktritt aufzufordern.
Na, das wird sich Wehner ja nicht zweimal sagen lassen.
Vielleicht ja doch, um es richtig zu genießen. Ja, Wehner macht das natürlich gern. Und bald darauf teilt Brandt der SPD-Führung seinen Entschluss mit. Er wird die volle Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Bis auf Wehner wollen ihn eigentlich alle davon überzeugen, die Sache durchzustehen. Auch Schmidt übrigens, der es ja eigentlich nicht erwarten kann, Brandt zu beerben. Aber Brandts Entschluss steht fest. Am 7. Mai 1974 tritt er zurück.
Der Höhepunkt der Guillaume-Affäre ist jetzt erreicht. Und alles in allem war es ein ziemliches Desaster. Ist denn bekannt, was Guillaume davon gehalten hat? Also von den politischen Folgen seiner Mission?
Guillaume ist sehr betrübt. Als er mitkriegt, dass Brandt heftig unter Beschuss gerät, will er mit ihm sprechen, was natürlich nicht in Frage kommt. Er will ihm sagen, dass er ihm nicht schaden will. Naja, und als Brandt dann zurücktritt, sagt er, bestimmte Leute hätten seine Verhaftung ausgenutzt, um den Kanzler zu stürzen. Er widerruft sein Teilgeständnis und hält von nun an den Mund. Brandt bekommt für seinen Rücktritt jedenfalls viel Sympathie und bald ist er wieder so beliebt wie während seiner ersten Legislaturperiode, aber jetzt ist er eben nicht mehr Kanzler.
Neuer Kanzler wird jetzt Helmut Schmidt. Der war ja, wie du gerade gesagt hast, auch nicht gerade ein guter Freund von Brandt.
Stimmt. Und das kann die DDR nach diesem diplomatischen Desaster nur freuen, weil Schmidt im Gegensatz zu Brandt natürlich nicht persönlich gekränkt ist und der ganzen Angelegenheit letztlich die Kanzlerschaft verdankt. Was die Beteiligten an der Affäre betrifft, Nollau geht in Pension, Ehmke tritt zurück und Grabert wird Botschafter in Wien. Genscher tut, als wäre nichts gewesen und freut sich auf eine weiterhin steile Karriere. Mittelfristig geht es in Bonn jetzt um Aufarbeitung. Es gibt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, eine große Politshow, wo sich die Akteure gegenseitig die Schuld geben können. Und im Hintergrund gibt es mehr oder weniger gleichzeitig eine Regierungskommission vorbeugender Geheimschutz, die ganz ohne Show herausfinden soll, was passiert ist, um es in Zukunft zu verhindern.
Das heißt, im Untersuchungsausschuss fliegt der Schlamm und in der Kommission wird an einem Bericht gebastelt, der wirklich Lösungen finden soll.
Genau. In dem Bericht steht im Grunde vieles drin, was die beiden Lager im Untersuchungsausschuss schon gesagt haben. Nur kriegt diesmal nicht nur eine Seite ihr Fett weg, sondern alle. Jeder hat irgendwo versagt, wenn auch nicht im gleichen Maße. Und um das in Zukunft zu verhindern, soll ein Geheimdienstkoordinator ernannt werden. Der BND soll nach Bonn ziehen und es soll regelmäßige Sicherheitsprüfungen geben, nicht nur eine am Anfang bei der Einstellung. Und die meisten Empfehlungen werden dann auch umgesetzt.
Und damit ist der Fall abgeschlossen. Wie geht's mit Guillaume weiter?
Naja, normalerweise werden Spione aus der DDR einfach ausgetauscht, gegen eigene Spione zum Beispiel. Das Problem ist nur, wegen der riesigen Öffentlichkeitswirkung der Affäre kann man das diesmal eigentlich nicht machen. Und obwohl das eigentliche Verbrechen nicht so schwer wiegt, wie es dargestellt wird, wird an den Guillaumes ein Exempel statuiert. 13 Jahre für Günther und 8 Jahre für Christel. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Prozessen ist das sehr viel. Die komplette Haftzeit müssen sie aber nicht durchstehen. Nachdem ein paar Jahre Gras über die Sache gewachsen ist, wird dann doch am Austausch gebastelt. 1981 kommt erst Christel frei, im Tausch gegen 6 Bundesbürger, und dann Günther, zusammen mit 7 anderen HVA-Agenten im Tausch gegen 9 Agenten der Bundesrepublik, 60 Freilassungen von politischen Gefangenen und 3000 Familienzusammenführungen. Obendrauf kriegt die DDR noch ein paar Millionen D-Mark.
Wird anlässlich der Freilassung die ganze Affäre nochmal aufgewärmt oder hat die Bundesrepublik inzwischen nicht mehr so viel Interesse an Geschichten vom vermeintlichen Superspion Guillaume?
Der DDR wird tatsächlich auferlegt, Guillaume nicht als Helden zu feiern, um so einen Effekt zu verhindern. Und daran hält man sich auch. Es gibt natürlich Orden und Auszeichnungen und viele Privilegien für die heimgekehrten Agenten, aber keine Öffentlichkeit. Christel hat wohl sogar noch die Hoffnung, in dieser nun anbrechenden Lebensphase die Ehe zu kitten. Aber Günther hat schnell eine neue Frau gefunden und die Ehe wird geschieden. Beruflich ist es mit dem Agentendasein natürlich aus. In erster Linie treten sie intern bei verschiedenen Veranstaltungen auf und erzählen von ihren Erfahrungen. So eine Art HVA-TED-Talk, alles für die Propaganda. Und je länger sie bei diesen Gelegenheiten hochgejubelt werden, desto mehr glauben sie auch selbst, dass sie in Bonn Großes geleistet haben. Was natürlich nicht stimmt. Besonders Günther Guillaume findet sich großartig in der DDR zurecht. Er wird zu einem glühenden Verfechter des herrschenden Systems. In Perestroika und Glasnost sieht er nur eine Gefahr. Er genießt seine zahlreichen Privilegien und will gern in der HVA weiter aufsteigen.
Du hattest ja gesagt, er hat das Talent oder die Eigenart, sich schnell zurechtzufinden und neue Ambitionen zu entwickeln. Kommt er denn weit?
Nein, als Symbolfigur ist er wertvoll, aber nicht als Fachmann. Die Wende ist für ihn dann eine Katastrophe. Aber trotzdem versucht er wieder, sich neu auszurichten. Er will sich jetzt als gesamtdeutschen Patrioten verstanden sehen, der als Agent in Bonn versucht hat, die beiden deutschen Staaten zusammenzubringen.
Na, das war ja sehr nobel von ihm.
Trotzdem will er auch nicht, dass jemand an der Geschichte vom Superspion kratzt, an die er längst selber glaubt. Und entsprechend ist er sehr ungehalten, als Markus Wolf mit seinen Aussagen vor Gericht verrät, dass die Infos aus Norwegen nie in Ostberlin angekommen sind. Dass also Guillaumes einziger, halbwegs großer Wurf nicht das Geringste gebracht hat. Guillaume ist inzwischen sehr krank und er legt fest, dass Wolf nicht zu seiner Beerdigung eingeladen ist. Als er dann 1995 stirbt, kümmert sich Wolf aber nicht darum. Die Beerdigung wird zu einem ostdeutschen Geheimdienstlertreff und da will Wolf nicht fehlen. Dass Guillaume das nicht wollte, ist ihm wurscht. Christel, die inzwischen wieder Bohm heißt, stirbt 2004. Sie hat spätestens seit der Wende sehr schwer mit sich gehadert und im Grunde alles in Frage gestellt, was sie jemals gemacht hat.
Gemeinsam haben sie jedenfalls Willy Brandt zu Fall gebracht, auch wenn ihr Tun nicht der Grund, sondern allenfalls der Anlass für das Ende seiner Kanzlerschaft war.
Richtig. Interessant ist übrigens, dass auch in Rückblicken aus dem vergangenen Jahrzehnt immer wieder die Darstellung aus den Zeiten der Affäre aufgewärmt wird. Das Image vom Superspion ist nicht ganz verflogen. Das wird auch daran liegen, dass gerade die, die eigene Erinnerungen an die Guillaume-Affäre haben, nur schwer glauben können, wie belanglos die Sache eigentlich war.
Guillaume lassen wir jetzt hinter uns. Das war eine lange Folge, David. Wenn auch kein neuer Rekord, wenn ich hier so auf die Zeit gucke.
Na, wir werden sehen. Wenn ich mit dem Schnitt fertig bin, weiß ich's. wer noch mehr in die Details einsteigen will, dem sei das Buch von Eckart Michels ans Herz gelegt. Jetzt hören wir jedenfalls von Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, was das Titelthema von damals gerade ist.
Wir begeben uns diesmal ins frühe Mittelalter, und zwar ins Jahr 724, als der Wanderbischof Pirmin auf der Bodenseeinsel Reichenau ein Kloster gegründet haben soll. Ich sage haben soll daher, weil die Quellenlage zu diesen Ereignissen sehr dünn ist und teils auch widersprüchlich. Sicher ist dagegen, dass dieses Kloster bald florierte und sich zu einem kulturellen Zentrum entwickelte, das europaweit ausstrahlte.
Wie kam es dazu? War die Reichenau denn nicht sehr abgelegen?
In der Tat, eine Insel im Bodensee, die zu dieser Zeit bestimmt ein sehr stiller Rückzugsort war. Aber zugleich fließt der Rhein durch den Bodensee, damals eine der wichtigsten Verkehrsadern. In jedem Fall lebten schon wenige Jahrzehnte nach der Gründung rund 100 Brüder in diesem Kloster. Sie stammten durchweg aus hochrangigen Familien, und diese wiederum deckten das Kloster mit Schenkungen ein, um den monastischen Betrieb dauerhaft zu sichern. So konnten die Mönche neben dem täglichen Gebet, sie brauchten dafür rund 8 Stunden, einzigartige Fähigkeiten entwickeln und pflegen, die die Reichenau zu einer Marke machten.
Erzählen Sie, was konnten die Mönche so besonders gut?
Im Reichenauer Skriptorium fanden talentierte Schönschreiber und Maler zusammen, sozusagen in mehreren Schulen im Laufe der Zeit, die viele der hochwertigsten Prachthandschriften des Mittelalters anfertigten, zum Beispiel das Liuta-Evangelia oder den Egbert-Psalter. Beide stehen heute auf der UNESCO-Liste des Weltdokumentenerbes.
Und diese Arbeit war denn einer der Gründe für die weite Ausstrahlung der Reichenau, nicht?
Ganz genau. Die Auftraggeber der kunstvollen Handschriften waren bedeutende Kirchenmänner und weltliche Granden bis hin zum Kaiser. So entstand das schon erwähnte europaweite Netzwerk. Und diverse Reichenauer Äbte und Gelehrte stiegen im Lauf der Zeit in der Hierarchie auf, sei es als Bischöfe oder als Amtsträger am Hof. Man kann bis heute sehr schön nachvollziehen, wie die Mönche zu ihren Freunden und Förderern zählten.
Anhand des berühmten Verbrüderungsbuches, richtig? Das kennt man als Mittelalterhistoriker natürlich.
Exakt. Dies war eine Liste mit schließlich rund 38.000 Namen. Darauf fanden sich neben den Mönchen selbst all diejenigen, die sich in irgendeiner Form dem Kloster verbunden fühlten. Die Idee dahinter war eine typisch mittelalterliche. Die im Verbrüderungsbuch genannten wurden in die Gebete der Klostergemeinschaft aufgenommen. Und indem man für sie betete, sollte dies dazu führen, dass all diese Menschen am Tag des jüngsten Gerichts ins ewige Leben aufgenommen würden.
Das ist eine sehr schöne Idee. Noch zum Heft selbst. Worüber berichten Sie denn im Einzelnen?
Über die Gründung und die politische Großwetterlage dieser Zeit, Stichwort Karl Martell. Über die Gestaltung des Klosterlebens und den Bau von Gotteshäusern auf der Insel. Über die Arbeit im Skriptorium und beispielhaft über einige Handschriften, die dort entstanden. Über einige berühmte Persönlichkeiten, die auf der Insel wirkten, so der Dichter Walafried Strabo und der herausragende Wissenschaftler und Chronist Hermann der Lahme. Und abschließend darüber, welch große gesellschaftliche Bedeutung Klöstern im Früh- und Hochmittelalter zukam und warum das so war.
Tja, die Reichenau. Dass ich schon mal da war, haben wir schon in der letzten Folge erwähnt. Aber David hat noch nie Urlaub am Bodensee gemacht, hat er mir verraten.
Genau, wir haben gerade drüber gesprochen. Ich hatte in der Kindheit mal die Gelegenheit, mit Verwandtschaft dorthin zu fahren, und hat mir die Wahl gelassen und ich hatte keine Lust. Tja, so war das damals.
Das ist eine traurige Geschichte, fast so traurig wie Guillaume.
Naja, jetzt erzähl uns doch mal, worum es in der nächsten Folge... Ach, das wissen wir noch gar nicht.
Doch, natürlich wissen wir. Ach nee, wissen wir noch nicht.
In 2 Wochen gibt es nochmal eine Sonderfolge, von der wir im Moment noch gar nicht wissen, worum es geht. Und danach, eine Woche später, geht es um...
Da begeben wir uns nach England, und zwar vor die Zeit von William the Conqueror. Und da sind denn Dänen und Wikinger und Angelsachsen unterwegs und Normannen, und es geht wild zu.
Gut, also wir lassen Felix auf das Mittelalter los.
Ja.
Darauf können wir uns freuen, und bis wir uns wieder hören in 2 Wochen, könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört, und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben, über die wir uns immer sehr freuen.
Okay, das war's. Bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ciao. David Zuh schläft ein.
Ja.
Ein Klassiker, immer so Mitte, zweite Folge.
Mhm. Ja, genau. Langsam. Langsam lassen die Kräfte nach.